Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. In der heutigen Episode besprechen wir das Hörspiel Trixie Belden löst das Rätsel. In gewisser Weise 2 in 1. Hallo Heike, war das der Grund, warum du dir diese Folge ausgesucht hast?
Hallo Marc. Ja, ein bisschen schon. Trixie Belden war auch eine Serie, die ich als Kind gerne gehört habe. Ich hatte die ersten 4 Folgen auf Kassette. Allerdings habe ich irgendwann die ersten 2 Folgen an irgendjemanden verliehen und ich kann mich nicht mehr erinnern, wer das war. Auf jeden Fall waren die jahrelang verschollen. Da hätte ich mal lieber dein Heimbüchereisystem, das wir im letzten Podcast besprochen haben, benutzt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob die beiden ersten Folgen, die ich jetzt noch hier bei mir zu Hause habe, die Originale sind, die irgendwann dann doch nochmal zurückgekommen sind oder ob ich mir die nachträglich bei eBay nochmal besorgt habe. Jedenfalls hat das dazu geführt, dass ich Folge 3 und 4 mit Abstand am meisten gehört habe. Das heißt, die waren auch in der engeren Wahl besprochen zu werden. Und für Folge 3, Trixie Belden löst das Rätsel, habe ich mich dann entschieden, weil da eine kleine Besonderheit drin vorkommt. In einer Szene läuft nämlich im Hintergrund angeblich der Fernseher. Und irgendwann habe ich rausgefunden, dass das eigentlich ein anderes Europa-Hörspiel ist, das da im Hintergrund abgespielt wird. Und nachdem ich das erkannt hatte, war ich so stolz, dass ich das unbedingt mit der Welt teilen musste. Und deshalb ist es jetzt Folge 3 geworden.
Starten wir wie immer mit den allgemeinen Fakten. Bei Trixie Belden handelt es sich ursprünglich um eine 39-teilige Buchserie, die zwischen 1948 und 1986 entstanden ist. Dabei wurden nur die ersten 6 Bände von der originalen Autorin Julie Campbell geschrieben. Danach hat der Verlag die Serie von verschiedenen Ghostwritern unter einem Sammelpseudonym weiterführen lassen. Im amerikanischen Original spielt das Ganze in dem fiktiven Ort Sleepyside am Hudson River im US-Bundesstaat New York. In der deutschen Übersetzung wurde auch das Setting nach Deutschland verlegt. Hier heißt die Stadt jetzt Lindenberg und teilweise wurden auch die Namen der Protagonisten eingedeutscht. Zum Beispiel die beste Freundin von Trixie heißt im Original Honey Wheeler und im Deutschen wurde da Brigitte Willard raus. Der Schneiderbuch Verlag hat seit Anfang der 70er Jahre 22 Bände ins Deutsche übersetzt und ab 1978 gibt es jetzt auch von Europa Hörspiele, insgesamt 10 Folgen. Interessanterweise gibt es auch noch eine Konkurrenzserie, nämlich von Schneiderton, das heißt dem Hörspielableger des Schneiderbuch Verlags. Der hat Ende der 80er ebenfalls 7 Folgen als Hörspiel rausgebracht. Die Hauptperson der Serie ist Trixie Belden, eine vorlaute 13-Jährige, die eine ungeheure Fantasie hat und überall Kriminalfälle wittert und aus wenigen Indizien sich gleich immer eine umfassende Theorie zusammenbastelt, die nicht unbedingt immer was mit der Realität zu tun haben muss. Trixie wohnt mit ihrer Familie und ihren 3 Brüdern in einem Farmerhaus. Und vor kurzer Zeit ist in das benachbarte Herrenhaus die Familie Villa eingezogen mit der Tochter Brigitte. Und Trixie und Brigitte freunden sich sehr schnell an und verbringen danach viel Zeit in den Ferien miteinander. Des Weiteren gehören zum Stammcast auch noch Trixies Brüder. Das sind einmal ihre beiden älteren Brüder Klaus und Martin und der kleine Bruder Bobby. Und als letzte Figur taucht dann noch Uli Frank auf. Ein Waisenkind, das im ersten Fall der Trixie Belden-Reihe eine Rolle spielt und im Verlauf der 2. Folge von den Villas adoptiert wird, also jetzt Brigittes Adoptivbruder ist. Die Villas sind eindeutig eine wohlhabende Familie, sie haben einiges an Personal. Was ich aus den Hörspielen so raushören konnte, haben sie mindestens einen Gärtner, eine Haushälterin, einen Chauffeur, einen Stallknecht, einen Wildhüter, also das müssen wirklich Großgrundbesitzer sein. Im Gegensatz dazu lebt die Familie Belden eher bescheiden. Der Vater ist Angestellter in der Bank. Bei den Sprechern gibt sich das Who is Who der Europaproduktionen ein Stelldich ein. So ziemlich alle Rollen sind mit Hörsprechern besetzt, die man auch aus anderen Hörspielen schon kennen kann. Nennen möchte ich da zum Beispiel die Hauptfigur Trixie Belden. Die könnte man zum Beispiel unter anderem als Eleanor Hess aus den 3 Fragezeichen und dem Höhlenmensch kennen. Und dann treffen wir natürlich wieder mal Oliver Rohrbeck. Der muss als Jugendlicher tatsächlich in den Hörspielstudios gewohnt haben. Denn hier treffen wir ihn in seiner 3. Hauptrolle sozusagen. Nach Justus Jonas und Julian von den 5 Freunden spielt er hier Trixies Bruder Martin.
Ich habe noch Detlef Egge erkannt aus der TKKG-Folge Das Paket mit dem Totenkopf. Er spricht hier Trixis Bruder Klaus. Ich habe ihn zuerst nur mit meinen eigenen Ohren erkannt. Es war etwas schwierig herauszufinden, dass es auch derselbe Sprecher ist, denn er läuft hier unter einem Pseudonym. Aber auch da kann einem das Internet natürlich helfen. Zu den speziellen Fakten. Trixi Belden löst das Rätsel ist, wie gesagt, Folge 3 der Europa-Reihe, 1980 erschienen. Das Originalbuch trägt den Titel Trixi Belden and the Gatehouse Mystery und ist aus den 50ern. Die deutsche Übersetzung im Schneider Verlag aus den 70ern. Auf dem Titelbild sehen wir Brigitte und Trixi mit Gartengeräten vor einem gemauerten kleinen Häuschen, dem Pförtnerhäuschen, und diese Szene ist auch so in etwa im Hörspiel beschrieben. Der Klappentext nimmt nicht chronologisch Bezug auf einige Szenen oder Theorien im Hörspiel. Es wird die Frage gestellt, wer denn bitteschön einen Diamanten in einem Schuppen verliert oder ob in Trixis Zimmer nachts wirklich eingebrochen wurde. Das Hörspiel dauert nur 35 Minuten und der Handlungszeitraum lässt sich genau eingrenzen von Mittwochvormittag bis Samstag am späten Abend. Die Geschichte beginnt Mittwoch mit einem kleinen Unfall.
Es sind Ferien und Trixi muss leider auf ihren kleinen Bruder Bobby aufpassen. Das passt ja nicht so wirklich in den Kram, aber sie sieht ein, dass ihre Mutter andere Sachen zu tun hat und dass irgendjemand sich um Bobby kümmern muss. Also nimmt sie ihn einfach mit, als sie auf dem Weg zu Brigitte ist, weil die beiden Mädchen das alte Pförtnerhäuschen der Villas untersuchen wollen. Bobby läuft schon mal vor, weil er dieses Pförtnerhäuschen auch super spannend findet. Aber weil er etwas tollpatschig ist und über seine kurzen Beinchen ständig stolpert, wie Trixi sagt, fällt er hin und schlägt sich das Knie auf. Erstmal großes Geschrei, aber Bobby will sich tatsächlich von Reger, dem Stallknecht, verarzten lassen, der Ahnung von erster Hilfe hat. Aber er ist eigensinnig und lässt nicht zu, dass Trixi ihn zu Reger hinbringt. Er will unbedingt alleine gehen. Na gut, nachdem Bobby jetzt sozusagen aus dem Weg ist, können Trixi und Brigitte sich eingehend damit im Pförtnerhäuschen beschäftigen und suchen erstmal nach, worüber Bobby eigentlich gestolpert ist und woran er sich verletzt hat. Sie finden einige Glassplitter in dem unbefestigten, festgestampften Boden. Und einer der Glassplitter fällt Trixi auf, weil er nämlich aussieht wie ein Diamant. Brigitte hebt ihn auf und sagt, das ist tatsächlich ein echter Diamant. Wie soll der denn hierher kommen? Und Trixis Fantasie explodiert gleich wieder und sagt, da war eine Diebesbande, die hat hier einen Schatz vergraben, da sind bestimmt noch mehr versteckt, lass uns Schaufeln holen und den ganzen Boden umgraben. Bevor sie sich aber tatsächlich an dieser Arbeit machen können, müssten sie erstmal mehr Licht schaffen, denn die Fenster des Pförtnerhäuschens sind so mit Gestrüpp und wildem Wein überwachsen, dass es da drin relativ dunkel ist. Das heißt, Trixi und Brigitte müssen jetzt erstmal Gartengeräte sich besorgen, um die Fenster freizulegen und danach wollen sie den Boden des Pförtnerhäuschens umgraben. Beide sind sich einig darin, dass sie erstmal alleine rausfinden wollen, wo dieser Diamant hergekommen sein könnte. Sie wollen dieses Geheimnis erstmal für sich behalten und weder Brigittes Eltern noch ihrem Bruder Bescheid sagen, weil Trixi argwöhnt, ja, dann haben wir sowieso gleich die Polizei hier. Und damit können wir selber überhaupt nichts mehr ermitteln. Brigitte kommt sich damit etwas unehrlich vor, aber Trixi wischt das weg mit, wir wollen den Stein ja nicht behalten.
Als sie die Gartengeräte geholt haben, hat Brigitte auch den Diamant in ihrem Zimmer in einem Schmuckkästchen in einem Geheimfach versteckt. Die Mädchen gehen also zurück und schneiden jetzt erstmal mehrere Stunden das Grünzeug von den Fenstern. Wir erfahren, dass Brigittes Vater einen neuen Chauffeur sucht. Dann gibt es ein Geräusch. Trixi glaubt, dass Uli im Gebüsch sich versteckt hätte und sie belauscht hat. Sie geht aber nicht hin. In diesem Gebüsch wächst zu viel Gift-Sumach und der macht Ausschlag. Das ist jetzt ein Ausdruck, den ich noch nie vorher in meinem Leben gehört habe, weder aktiv noch passiv. Im deutschen Buch ist auch die Rede von Brennnesseln, aber im englischen Original spricht man von Poison Ivy.
Als Kind habe ich den Gift-Sumach auch einfach mal so hingenommen als irgendeine Pflanze, mit der ich nichts weiter anfangen konnte. Jetzt für den Podcast habe ich tatsächlich recherchiert. Der eichenblättrige Gift-Sumach, der im Englischen auch als Poison Ivy bezeichnet wird, hat mit Efeu eigentlich nichts zu tun, außer dass seine Blätter ein bisschen ähnlich aussehen und er auch Kletterwurzeln hat. Diese Pflanze ist in Nordamerika heimisch, mittlerweile wurde sie aber auch in Europa eingeschleppt. Und es muss wirklich ziemlich ekliges Zeug sein. Sämtliche Pflanzenteile enthalten nämlich Urushiol. Und dieser Stoff verursacht bei den meisten Menschen tatsächlich schlimme Hautausschläge. bei empfindlichen Leuten sogar berührungslos, wenn sie sich nur in der Nähe dieser Pflanze aufhalten. Dieser Ausschlag manifestiert sich 8 bis 72 Stunden nach der Exposition und kann bis zu 3 Wochen anhalten. Und diesen eichenblättrigen Giftzumach loszuwerden, gestaltet sich auch relativ schwierig. Das Zeug wegzubrennen empfiehlt sich nämlich nicht, denn auch der Rauch, der dabei entsteht, enthält noch Urushiol und kann damit Ausschlag verursachen. Man kann das Ganze mit irgendwelchen Unkrautvernichtungsmitteln bekämpfen, aber dann wächst in dieser Umgebung auch sonst nichts mehr. Die einzige Möglichkeit besteht darin, das Ganze manuell auszureißen, aber das dann bitte auch nur in voller Schutzausrüstung.
Nachdem Sie nun im Schuppen also Licht haben, sehen Sie aber, dass der Fußboden nicht umgegraben aussieht. Das heißt, Trixis Theorie, dass da ein Schatz vergraben ist, fällt in sich zusammen. Sie finden allerdings eine Fußspur bzw. einen Fußabdruck. Und jetzt kommt die erste Detektivarbeit. Da das Dach des Schuppens Löcher hat und es die letzten Tage geregnet hat, muss der Fußabdruck ja, als der Regen quasi schon zu Ende war, entstanden sein. Das letzte Mal hat es Montag geregnet. Die Theorie ist also, dass der Boden noch leicht feucht war, also wahrscheinlich am gestrigen Tag, Dienstag, oder in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Brigitte ist etwas ängstlich. Sie befürchtet nämlich, dass der Dieb zurückkommt. Denn wer einen so wertvollen Diamanten verloren hat, der lässt ihn nicht einfach liegen. Sie möchte am liebsten den Diamant einfach wieder in den Schuppen hinlegen und dann weglaufen. Aber Trixie geht das Ganze ablehnen, denn das wäre doch bestimmt Beihilfe zu einem Verbrechen. Jetzt kommen wieder wilde Theorien von Trixie. Sie baut sich ja gerne aus 2 halben Informationen eine große Theorie zusammen, die zwar die Spuren erklärt, die aber nicht zwingend aus den Spuren folgt. Sie glaubt, wer ehrlich ist, der nimmt keinen Diamanten in einen Schuppen. Das heißt, das muss ein Dieb gewesen sein. Und es könnte vielleicht ein Erntehelfer gewesen sein, der seinen Farmer bestohlen hat. Im Hörspiel fand ich das jetzt irgendwie sehr seltsam formuliert und durch nichts irgendwie erklärt. Im Buch gibt es da ein paar Informationen mehr zu, denn es ist wohl gerade Erntezeit im Staat New York bzw. an der Ostküste. Und es gibt wandernde Erntehelfer, die von Farm zu Farm ziehen und den Besitzern helfen. Und Trixie meint also, dass einer dieser Erntehelfer möglicherweise einen reichen Farmer bestohlen hat, den Diamanten dann mitnimmt in eine andere Stadt, wo ihn niemand kennt und ihn dort verkauft oder sogar verpfänden will. Auch ein Wort, was ich als Kind wahrscheinlich nie kannte.
Ging mir genauso und die Aussprache verpfänden habe ich mir in meinem Hirn, dass das Wort verpfänden auch nicht kannte, als ein komisch ausgesprochenes Verwenden zurechtgebogen. Und habe mich immer gefragt, was das für eine komische Ausdrucksweise ist, wie man denn einen Diamanten verwenden will.
Sie hören im Gebüsch jetzt wieder erneut ein Geräusch, aber als Sie aus der Ferne nachsehen, ist niemand mehr da. Die Szene endet ganz nett mit einer Musik, die ich auch mal erkannt habe. Es ist nämlich schon wieder TKKG und diesmal aus den Bettelmönchen.
Am nächsten Morgen gehen Trixie und Bobby wieder zu den Villas und erfahren, dass die Villas jetzt fündig geworden sind und einen neuen Chauffeur eingestellt haben. Fräulein Trasch, die Haushälterin, die offensichtlich die Oberaufsicht über alle Angestellten hat, teilt einem gewissen Dick mit, dass sie sein Empfehlungsschreiben Herrn Willer übergeben hat. Der war gerade zu beschäftigt und konnte es noch nicht lesen, aber möchte Dick trotzdem probehalber erstmal einstellen und er könnte sofort anfangen. Dann werden Trixie und Bobby diesem Chauffeur Dick vorgestellt und er begrüßt sie mit Hallo Fräulein Trixie, guten Tag Meister Bobby. Die Anrede Meister Bobby fand ich etwas merkwürdig, aber wir haben dann herausgefunden, dass es die wörtliche Übersetzung von Master Bobby aus dem Englischen war. Und Master ist, was ich auch nicht wusste, eine höfliche Anrede für eine junge männliche Person, entspricht also genau dem männlichen Pendant zu Fräulein.
Also quasi Männlein Bobby.
Dick stellt sich auch gleich sehr gut mit Bobby und möchte ihm, wenn seine Beine etwas länger sind, gleich Autofahren beibringen. Bobby ist auch Feuer und Flamme und sagt, im Gegenzug würde er Dick dann beibringen, wie man mit einem Trichter Frösche fängt. Und da krätscht Trixie rein und sagt, ah, du hast also mal wieder den Trichter geklaut, den wir gestern den ganzen Tag gesucht haben. Das ist aber jetzt kein feiner Zug von dir, Bobby. Und Dick verteidigt ihn sofort und sagt, hier Bobby, hast du 2 Mark, kauf dir deinen eigenen, dann kannst du den Trichter zum Fröschefangen benutzen, so oft wie du willst. Gegenüber den Erwachsenen ist Dick nicht so freundlich, er zickt irgendwie alle ein bisschen an. Er fragt erstmal, ob er auch im Haus wohnen kann und Fräulein Trasch teilt ihm mit, dass er gerne das Zimmer über der Garage haben kann.
und er ist ein bisschen angefressen, so wie nicht im Haus. Wozu Rega dann kommentiert, dass das Zimmer über der Garage sehr gut ist und er sich überhaupt nicht beschweren kann. Als nächstes wird dann Rega angefahren, der eigentlich nur freundlicherweise Dicks Koffer zum Zimmer über der Garage hochtragen will. Und Dick faucht ihn gleich an. Finger weg, mein Koffer darf niemand anfassen. Und als Rega etwas irritiert reagiert, rudert Dick zurück und entschuldigt sich mit der Ausrede, dass schwarze Schuhcreme und Uniformen in dem Koffer wären. Und er nur Sorge hat, dass da irgendwas passiert und die Uniformen dann unbrauchbar werden, weil die Schuhcremeflasche zerbrechen könnte.
Die Szene ist sehr auffällig. Wenn man sie vom Ende her hört, dann weiß man auch warum. Ich hatte damals beim ersten Hören, ich kannte die Serie ja nicht, gedacht, wenn ich jemanden so anfahre, wenn der meinen Koffer wegträgt, dann doch nur, weil durch das Koffer wegtragen der irgendetwas erfährt, was er nicht erfahren soll. Ich dachte also, ist der Koffer besonders schwer oder besonders leicht? Weil bei einem Chauffeur erwartet man irgendwelche Kleider, vielleicht ein paar Schuhe. Man hat also ein Gefühl, wie schwer so ein Koffer sein darf. Und möglicherweise ist Dicks Koffer aber komplett anders im Gewicht.
Dick bezieht also jetzt sein Zimmer über der Garage. Bobby geht mit ihm, weil Dick so freundlich zu ihm ist, dass er ihn gleich als seinen besten Freund betrachtet, sodass Trixie und Brigitte alleine zurückbleiben. Trixie findet Dick auf Anhieb unsympathisch, kann das aber auch nicht wirklich begründen, warum. Sie sagt nur, ein komischer Mensch ist das. Wir erfahren nun, dass das Personalkarussell bei den Villas sich weiterdreht, nämlich der Gärtner hat auch gekündigt und demnächst wird ein neuer anfangen. Es treiben sich also einige fremde, in Anführungszeichen, Personen bei den Villas rum, die natürlich als Verdächtige für den Fall gut zu Pass kommen. Trixie und Brigitte wollen nun nochmal ins Pförtnerhäuschen gehen und weiter die Spuren untersuchen, die sie dort gestern gefunden haben.
Die beiden Mädchen gehen also zurück und finden diesmal zwei Fußspuren. Ich habe das nicht ganz verstanden im Hörspiel, warum sie die nicht am Vortag schon gefunden haben, da sie ja das ganze Grünzeug weggeschnitten haben und das Pförtnerhäuschen doch recht hell war. Das habe ich dann erst nach Lesen des deutschen Buchs verstanden, denn am Vortag hört Trixie zum Schluss hier ein Geräusch und sie sehen niemandem im Giftzumach. Das ist im Buch so beschrieben, dass sie wirklich hingeht, dann doch in die Nähe bzw. in den Giftzumach reingeht. Und Brigitte sagt, du musst dich jetzt sofort duschen gehen und einreiben, damit du keinen Ausschlag bekommst. Das heißt, sie haben gar keine Zeit, da noch weiter zu suchen. Sie gehen dann zurück ins Herrenhaus, dann wird es spät am Abend und sie dürfen nicht mehr raus. Und nur aus dem Grund gehen sie jetzt erst am Folgetag diese zwei Spuren finden. Sie sehen also zwei verschiedene Fußspuren, die so übereinander liegen, dass mal der eine über dem anderen oder umgekehrt. Es sieht also nicht so aus, als ob da zwei Personen auf- und abspaziert sind, möglicherweise auch in zeitlichem Abstand, sondern es sieht so aus, als ob diese Spuren möglicherweise durch einen Kampf entstanden sind.
Dieses klassische Detektivmotiv, dass man Fußspuren untersucht, hat uns erinnert an Detektiv Kim auf der richtigen Fährte. Dort findet Detektiv Kim nämlich Fußspuren im Schnee und zeichnet sich einen dezidierten Plan, welche Fußspur in welche Richtung verläuft, welche über der anderen liegt, in welcher zeitlichen Reihenfolge die also entstanden sein müssen oder ob sich die Personen gegenseitig getroffen haben, weil sie an einem Punkt länger verharrt haben oder ob die einfach nur aneinander vorbeigelaufen sind oder möglicherweise nur den gleichen Weg hatten, ohne sich je begegnet zu sein.
Nachdem sie nun also zwei Fußspuren gefunden haben, vermutet Brigitte, dass möglicherweise gestern auch zwei Leute im Giftzumach gelegen haben und sie belauscht haben. Da die Mädchen über den Diamanten geredet haben und auch wo sie ihn versteckt hat, nämlich in ihrem Zimmer, scheint hier also jetzt Gefahr zu drohen. Sie laufen danach einen Pfad entlang bis runter zur Landstraße, um zu schauen, ob es da weitere Spuren gibt und können auch wirklich solche finden. Sie finden Reifenabdrücke und wieder die beiden schon bekannten Schuhabdrücke und etwas weiter entfernt nochmal einen Reifenabdruck, diesmal aber nur den Abdruck von einem Schuh. Vielleicht ist der zweite dann im Wagen geblieben. Trixie baut sich jetzt die Theorie zusammen, dass Dienstagsabend zwei Leute mit einem Wagen hier gehalten haben und dann in den Schuppen gegangen sind und dass später einer wieder zurückgekommen ist. Das ist logisch jetzt, so wie es erklärt ist, nicht ganz zwingend, warum die zwei zuerst und dann erst der eine alleine. Aber möglicherweise kann man das an der Tiefe der Fahrspuren oder der Fußabdrücke erkennen, Wenn Dienstag der Boden wahrscheinlich noch nasser gewesen ist als Mittwoch, könnte ich mir vorstellen, dass das der Grund war und dass ich deshalb diese zeitliche Reihenfolge einordnen kann. Und weil Kenegger, der Gärtner, also der erste Gärtner, bevor er gekündigt hat, Mittwochmorgen den Rasen gemäht hat in der Nähe des Pförtnerhäuschens, konnte dieser Mann, als er zurückkam, um den Diamant zu holen, diesen eben nicht mehr holen aus dem Schuppen heraus. Und als dann Trixie und Brigitte ihn weggenommen haben, war der Diamant natürlich für die Diebe nicht mehr greifbar. Sie suchen also jetzt nach einem Mann, der, da er im Gebüsch gelegen hat, einen Ausschlag haben wird und Gummisohlen trägt. Was jetzt nicht besonders viel ist, um damit eine Fahndung auszulösen. Dick schläft ja, wie wir wissen, über der Garage und der neue Gärtner schläft aber im Haus. Das heißt, der könnte möglicherweise in Brigittes Zimmer einbrechen. Und mein Gedanke war auch hier, zwei neue Personen, zwei Leute, die im Schuppen gekämpft haben, zwei Personen, die jetzt in der Nähe bzw. im Haus sind, die arbeiten bestimmt zusammen und wollen zusammen diesen Diamanten finden. Aber, kleiner Spoiler, diesen Turn nimmt die Geschichte nicht.
Auf dem Weg zurück zum Haus treffen Trixie und Brigitte nun wieder auf Bobby. Er hat ein großes Glas mit gefangenen Fröschen im Arm und er plaudert aus, was er den ganzen Morgen über mit Dick gemacht hat. Dick hat ihm nämlich einige Geheimnisse erzählt und Bobby hat auch einige Geheimnisse mit Dick. Die sind so geheim, dass er sie jetzt natürlich Brühwarm Trixie und Brigitte erzählt. Nämlich, dass Dick Angst vor Pferden hat, demgegenüber aber Hunde mag und den beiden Hunden Fips und Tobi auch schon Knochen mitgebracht hat. Außerdem hat Bobby Dick herumgeführt und ihm alles gezeigt, den Tümpel, in dem man Frösche fangen kann, den Schuppen und Brigittes Fenster. Dann stolpert Bobby wieder über seine eigenen Füße, lässt sein Glas fallen und seine gefangenen Frösche sind alle wieder futsch. Er bricht erstmal in Geheul aus, aber da taucht Dick auf, beruhigt ihn und sagt, komm Bobby, wir gehen einfach neue Frösche fangen, ist doch nicht so schlimm. Brigitte wundert sich, dass Dick sich dermaßen um Bobby kümmert. Trixie meint aber, sie hat schon eine Idee, warum das so sein könnte. Geheimnisvollerweise möchte sie Brigitte aber jetzt nicht sofort einweihen, sondern ihr das später erst erzählen.
In der nächsten Szene, es ist jetzt die Nacht von Donnerstag auf Freitag, sind wir im Haus der Villas. Trixie schläft bei Brigitte, kann aber im Moment nicht richtig einschlafen und theoretisiert zuerst. Sie fragt sich nämlich, warum will Dick nicht, dass die Hunde anschlagen, wenn er ihnen Knochen bringt? Warum möchte er wissen, wo Brigittes Fenster ist? Das ist alles höchst mysteriös. Dann hört sie ein Geräusch, rennt raus auf die Balustrade. Es gibt ein großes Geschrei. Alle anderen Leute im Haus wachen auch auf. Das Licht wird angemacht. Allerdings kann man niemanden sehen. Trixie vermutet, es war ein Einbrecher in ihrem Zimmer, denn die Tür zu ihrem Zimmer hat sich geöffnet.
Das ist wohl die Szene, die auch schon im Klappentext beschrieben wird. Übertreibt Trixie nicht, wenn sie behauptet, dass ein Einbrecher in ihrem Zimmer war? Anscheinend übertreibt sie nicht. Allerdings finde ich diese Szene akustisch relativ unübersichtlich. Es gibt Geräusche, es gibt Leute, die erschreckt aufschreien. Ich konnte mir auf diese Szene nie wirklich einen Reim machen, was ich aus diesen Geräuschen und Satzfetzen zu schließen habe. Aber es muss wohl so gemeint sein, dass da ein Einbrecher ist, den man aber nicht wirklich zu Gesicht bekommt. Auch Uli ist bei dem Tumult aufgewacht und möchte Trixie zur Rede stellen. Sag mal, da stimmt doch was nicht, du bist doch wieder in einen neuen Fall involviert. Aber Trixie vertröstet ihn und sagt, ich werde dir morgen alles erzählen, wenn wir beide wieder wach sind. Am nächsten Tag kommen dann auch Trixies Brüder Klaus und Martin von einer Urlaubsreise zurück, sodass der ganze Club jetzt wieder vereint ist und Trixie und Brigitte allen drei Jungs gleichzeitig erklären können, was passiert ist, wie sie den Diamanten gefunden haben und dass das wahrscheinlich der Grund für den Einbruch gewesen sein soll. Jetzt stellen sie Theorien an, wer wohl der Einbrecher in der Nacht gewesen sein könnte, Dick oder Naylor, einer von den beiden neuen Angestellten. Und Brigitte findet, Dick sieht so nett aus, der sieht gar nicht aus wie einer, der Diamanten klaut. Und Naylor sei so ein hässlicher Mensch, dem wäre das viel eher zuzutrauen. Woraufhin sie von den Jungs gemaßregelt wird, man soll doch Menschen nicht nach ihrem Aussehen beurteilen. Trixie ihrerseits verdächtigt eher Dick, weil sie ihn ja von Anfang an unsympathisch fand. Aber Uli hat den Empfehlungsbrief gelesen, den Dick vorgelegt hat. Und der ist von Herrn Weiß, einer von Herrn Villas besten Freunden. Und der würde ja wohl keine Ganoven empfehlen. Die ganze Bande beschließt jetzt, dass Trixie und Brigitte die Zimmer tauschen sollen, sodass, falls der Einbrecher zurückkommt, er am nächsten Tag nicht das richtige Zimmer findet und somit den Diamant nicht stehlen kann. Trixie hat nämlich im Gegensatz zu Brigitte vor dem Einbrecher überhaupt keine Angst. Allerdings hat sich der Einbrecher ja in der vergangenen Nacht schon im Zimmer geirrt, wenn es denn tatsächlich Dick gewesen sein soll, der sich von Bobby extra Brigittes Zimmer hat zeigen lassen. Dann hat er sich ja offenbar im dunklen Haus verirrt, denn er war ja dabei, Trixies Zimmertür zu öffnen. Aber möglicherweise ist das Herrenhaus der Villas auch so weitläufig, dass man von außen und von den Fenstern nicht hundertprozentig schließen kann, in welche Tür man denn im Inneren jetzt gehen müsste. Im Verlauf dieser Besprechung der ganzen jungen Leute taucht jetzt auch Dick auf und Trixie fällt auf, dass er ein blaues Auge hat. Woher mag er das wohl haben? Hat er sich geprügelt oder war er doch der Einbrecher und ist im Dunkeln gegen eine Tür gerannt? Sie sprechen Dick darauf an und er hat wieder mal eine wilde Ausrede parat. Er will nämlich im Stall geholfen haben, weil Rieger seinen freien Tag hatte und ein Pferd soll ihn getreten haben. Diese Ausrede ist zum einen unglaubwürdig, weil er Bobby ja schon erzählt hat, dass er Angst vor Pferden hätte. Und zweitens finde auch ich die Ausrede, mich hat ein Pferd getreten, sodass ich ein blaues Auge habe, relativ unglaubwürdig. Erstens, wie dumm muss man sich anstellen, dass ein Pferd einem ins Gesicht treten kann? Und wenn es dazu kommt, glaube ich, dass man nicht nur ein blaues Auge hat, sondern zumindest eine gebrochene Nase oder einen gebrochenen Schädelknochen oder sowas. Trixie glaubt jedenfalls keine Sekunde, dass irgendein Pferd in dieses blaue Auge involviert war. Um den Fall weiter voranzutreiben, beschließt Trixie jetzt, dass sie unbedingt rausfinden müssen, welche Schuhe Naylor und Dick tragen und das Profil mit den Abdrücken zu vergleichen, die sie, Zitat, in der Höhle gefunden haben.
Beim ersten Hören habe ich das nicht so richtig mitbekommen, dass hier von der Höhle die Rede war. Ich dachte, sie reden vom Schuppen. Danach dachte ich, na gut, vielleicht ist es auch eine Kürzung, die vom deutschen Buch, vielleicht gibt es dort einen Handlungsstrang, wo es auch noch um eine Höhle geht und sie haben da etwas gefunden. Das ist aber wirklich nicht der Fall. Im deutschen Buch ist hier die Rede von Schuppen und im englischen Buch ist die Rede von Cottage. Wir glauben daher, dass das einfach nur ein Versprecher des entsprechenden Charakters war. Vielleicht sogar absichtlich, damit wir als Nerds da etwas zu diskutieren haben. Allerdings brauchen sie die Schuhe gar nicht zu vergleichen, denn Brigitte rennt kurz in den Schuppen und sieht, alle Spuren sind verwischt. Auch die Reifenspuren sind mit einem Auto überfahren worden. Sie wissen nicht genau, wer das war und wann. Vielleicht war es der neue Gärtner, denn der mäht zufälligerweise auch schon wieder in der Nähe des Pförtnerhäuschens. Also da scheint sehr viel Gras zu sein und man muss alle 2 Tage dort mit dem Rasenmäher zugange sein.
Detektiv Trixie ist also nicht so professionell wie andere Kinderbanden. Sie hat die Fußspuren weder mit Gips ausgegossen, noch sich das Profil abgemalt, sodass dadurch, dass die Spuren jetzt verwischt sind, ihr Spurenvergleich leider ausfallen muss.
Mittlerweile haben sie aber auch die Jungs eingeweiht und die ganze Geschichte von dem Diamanten erzählt. Leider hat Brigitte den Diamanten dann aber wieder verloren. Sie ist jetzt ziemlich sauer und wünscht, dass der Diamant nie aufgetaucht wäre, denn er hätte ihr den ganzen Sommerurlaub vermiest.
Und das ist für mich das Zitat der Folge, dass Trixie daraufhin nämlich ziemlich ungehalten Brigitte anschnauzt. Mittwoch haben wir ihn gefunden, heute ist Freitag, du hast einen reichlich kurzen Sommer.
Dann kommt Bobby, die Jungs und Mädchen wollen ihn aber eigentlich nicht dabei haben, aber er erzählt ihnen, dass er einen Stein gefunden hätte. Und Stein und Diamant, da werden sie natürlich hellhörig. Allerdings kann Bobby ihnen den Stein auch nicht zeigen, denn er hat ihn, was er immer tut, mal wieder verloren. Er hat ihn irgendwo hingelegt und weiß nicht, wo er ist. Aber sie können von ihm erfahren, er hat ihn nicht Dick gezeigt.
Alle begeben sich jetzt also auf die Suche nach dem Diamanten. Trixie, Brigitte, Klaus, Martin, Uli und auch Bobby hilft fleißig mit. Denn Martin hat ihm versprochen, dass er ihm einen Groschen schenkt, wenn er den Diamanten wiederfindet. Damit ist Martin natürlich viel weniger generös als Dick, der Bobby gestern ja schon 2 Mark für einen neuen Trichter geschenkt hat. Bobby hatte vorhin beim Umräumen geholfen, als Trixie und Brigitte die Zimmer gewechselt haben. Und daher starten sie die Suche erstmal in diesen beiden Zimmern, stellen sie buchstäblich auf den Kopf, aber finden den Diamanten einfach nicht. Schließlich kommt Trixie auf den Gedanken, doch nochmal in dem Geheimfach der Schmuckschatulle von Brigitte nachzugucken, wo der Stein vorgestern ursprünglich versteckt wurde. Brigitte hält das für Sehr unwahrscheinlich, aber tatsächlich finden sie den Diamanten genau dort. Also irgendwie scheint der Stein immer wieder zurückzukommen, egal wie oft er verloren oder verlegt wird. Jetzt müssen sie sich ein neues, gutes Versteck für den Stein überlegen. Denn da der Einbrecher im Haus ein- und auszugehen scheint, halten sie weder Brigittes noch Trixis Zimmer mehr für sicher, um den Stein zu verstecken. Und nach längerer Diskussion kommen sie darauf, dass sie ihn in einem Nähkorb von Brigittes Mutter verstecken, wo niemand ihn suchen wird.
Am nächsten Morgen sehen die Kinder Dick wieder und Wunder, er hat einen Ausschlag im Gesicht. Das passt zeitlich, wie du gesagt hast, also dann ganz gut. Samstag Ausschlag, Mittwoch im Gebüsch, 72 Stunden, passt also alles zusammen. Dick hat wieder eine unglaubwürdige Erklärung für diesen Ausschlag. Er hätte Bobby im Wald getroffen und hätte ihm geholfen. Das glaubt aber auch niemand, denn Bobby ist selber mal in diesem Giftzumach gewesen, weiß, dass man davon Ausschlag kriegt und bleibt diesem Gebüsch seitdem fern. Trixie kommt dann nochmal, nachdem Dick weg ist, auf das Empfehlungsschreiben zu sprechen. Brigitte hat es auch gesehen. Es wäre eins dieser normalen Empfehlungsschreiben mit Schreibmaschine geschrieben, wie sie scheinbar zwischen den wohlhabenden Leuten immer gerne mal hin und her geschickt werden, wenn Personal ausscheidet. Trixie will daraufhin aber versuchen, die Unterschrift zu überprüfen, ob es wirklich die Unterschrift von Herrn Weiß ist. Wir erfahren, dass zu Brigittes Aufgaben gehört, die Post reinzuholen. Das hat sie Mittwoch aber vergessen. Deswegen bastelt Trixie sich jetzt wieder eine Theorie, dass Dick Mittwoch irgendwie an die Post gekommen ist, dort zufälligerweise einen privaten Brief gefunden hat von Herrn Weiß an Herrn Willer, diesen Brief herausgenommen hat, ein Empfehlungsschreiben gefälscht hat und die Unterschrift auch gefälscht, woraufhin Brigitte einwirft, man kann doch keine Unterschriften fälschen. Aber auch da kann Trixie helfen, denn sie hat von einem ihrer Brüder mal einen Trick verraten bekommen, man braucht dazu nur Kohle und Durchschlagpapier.
Trixie zeigt Brigitte jetzt also, wie einfach es ist, eine Unterschrift zu fälschen. Sie gehen ins Arbeitszimmer und Brigitte rückt sämtliche Utensilien raus, die Trixie verlangt, einen Bleistift, Durchschlag und Kohlepapier. Dann verlangt Trixie, dass Brigitte ihren Namen auf ein Stück Papier schreiben soll. Und die Fälschung funktioniert folgendermaßen. Trixie nimmt ein leeres Blatt Papier, legt da einen Bogen Kohlepapier drauf und darauf das Papier, auf das Brigitte ihren Namen geschrieben hat. Dann fährt sie vorsichtig den Schriftzug von Brigittes Namen nach, sodass über das Kohlepapier jetzt ein Abdruck auf dem untersten, bisher leeren Papier entsteht. Und diesen Abdruck malt sie dann vorsichtig mit Tinte nach, sodass am Ende auf dem untersten Stück Papier wie durch Geisterhand Brigittes Unterschrift in Tinte erscheint und Brigitte sagt, man kann das Original ja gar nicht von der Fälschung unterscheiden. Woraufhin Trixie erwidert, doch, das kann man, nämlich auf der Fälschung hat man gelegentlich ein paar Abdrücke vom Kohlepapier und wenn man die Fälschung gegen das Licht hält, kann man diese Abdrücke erkennen und damit die Fälschung entlarven. Dieses Experiment wollen Trixie und Brigitte allerdings wieder vor den Jungs geheim halten und deshalb schmeißen sie alle Papiere, die sie benutzt haben, in den Papierkorb, damit die Jungs erstmal nichts von ihrem Verdacht gegen Dick erfahren sollen. Die Jungs kommen allerdings kurz später im Arbeitszimmer vorbei und Martin sieht seiner Schwester an, dass sie mal wieder Geheimnisse hat. Die Jungs sind allerdings schlau genug, Trixie nicht merken zu lassen, dass sie sie durchschaut haben, warten, bis die Mädchen weg sind und stürzen sich erst dann auf den Papierkorb und finden dort das zerknitterte Papier und damit das Experiment und können daraus schließen, was Brigitte und Trixie gerade veranstaltet haben.
Und dieses Fälschungsexperiment haben wir versucht auch zu machen. Ich habe mich also dann zuerst als Fälscher versucht. Kleiner Spoiler, ich bin nicht besonders gut. Heike hat mir 10 Blätter gegeben mit ihrer Unterschrift und ich habe 0 bis 10 davon gefälscht und habe ihr 10 Unterschriften wieder zurückgegeben. Es war so, dass ich, was Heike ja nicht wusste, 6 Unterschriften gefälscht habe, allerdings mit dem Ergebnis, dass alle 6 Unterschriften sofort als Fälschung erkannt worden sind.
Ich hatte ja damit gerechnet, dass ich mir die 10 Unterschriften ziemlich genau würde angucken müssen, um die Fälschungen zu erkennen. Allerdings ist Marc als Fälscher wirklich ziemlich unbegabt und ein kurzer, flüchtiger Blick auf die Unterschriften hat genügt, um zu erkennen, ob es ein Original oder eine Fälschung war. Die Fälschungen hatten nämlich alle einen Schatteneffekt. Du hast also die Linien nicht so wirklich getroffen zum Übermalen, sodass die Kohlepapierabdrücke und die Tintenspuren nicht übereinander lagen, sondern leicht nebeneinander, sodass man einen doppelten Effekt hatte. Umgekehrt haben wir das dann auch nochmal gemacht. Du hast mir 5 deiner Unterschriften gegeben und ich habe versucht, die zu fälschen und dir 5 Originale und Fälschungen wiedergegeben. Und wie war das Ergebnis bei mir?
Du bist auf jeden Fall eine deutlich bessere Fälscherin wie ich und ich bin auch ziemlich ungeeignet im Erkennen von Fälschungen. Ich habe keine von den 3 Fälschungen erkannt, habe aber geglaubt, eine meiner Originalunterschriften sei eine Fälschung, weil dort auch einer von diesen Schatten zu sehen gewesen war. Ich habe bei meinen Fälschungen auch schon gemerkt, dass das mit der Hand-Auge-Koordination ein bisschen problematisch ist, so feinmotorisch die Linie nachzuzeichnen. Ich musste immer wieder absetzen und da gab es dann halt zum einen recht starre Linien, also Bögen konnte ich nicht so gut malen. Und wenn ich Bögen gemalt habe, dann bin ich meist herausgekommen und dann gab es diese Doppelbilder. Kohlepapierabdrücke haben wir jetzt hier keine gehabt. Das kann möglicherweise daran liegen, dass wir sehr kleine Kohlepapierstücke überhaupt verwendet haben, also nur da, wo die Unterschrift war. Zum anderen aber auch daran, dass vielleicht heutzutage die Kohlepapiere einfach weniger Abdrücke hinterlassen, weil sie einfach besser sind. Generell finde ich aber auch, dass da ist sowieso kein Problem, denn wie Brigitte gesagt hat, sind das ja Empfehlungsschreiben mit der Maschine geschrieben, wie sie an viele geschickt werden. Ich vermute, dass damals in den 50ern, wenn man Empfehlungsschreiben dieser Art geschrieben hat, sowieso auf der Schreibmaschine 1 oder 2 Durchschläge hatte, sodass es völlig normal war, dass da Kohlepapier gewesen ist. Dennoch muss ich sagen, in der Summe, wenn man halbwegs gut fälscht, so wie Heike, und nicht allzu sehr draufschaut, und bei einem Empfehlungsschreiben wird keiner die Unterschrift mit der Lupe untersuchen, wenn man also nicht vermutet, dass in der Unterschrift irgendwas falsch ist und Dick recht gut arbeitet, dann ist es doch realistisch, dass er die Unterschrift so gut fälscht, dass sie überhaupt nicht auffällt als Fälschung.
Ich möchte da jetzt noch hinzufügen, ich strebe keine Karriere als Fälscher an und ich bin mir auch sicher, dass bei einer genaueren Untersuchung man durchaus feststellen würde, dass da was nachgemalt wurde und dass es kein einheitlicher Schriftfluss ist. Aber wie gesagt, wenn man ein Empfehlungsschreiben sowieso nur kurz überfliegt und der Unterschrift keine weitere Beachtung schenkt, kann ich mir vorstellen, dass diese Fälschung auf jeden Fall nicht auffliegt.
Zurück im Hörspiel. Es ist weiter Samstag. Die Mädchen untersuchen jetzt das Empfehlungsschreiben von Herrn Weiß und können wirklich diese Kohlepapierspuren feststellen. Das heißt, es ist gefälscht und Trixis Theorie hat sich bewahrheitet. Die Theorien werden jetzt weiter ausgebaut und wild, denn Trixi glaubt jetzt, dass das blaue Auge wahrscheinlich davon kommt, dass Dick einen Kampf mit seinem Komplizen hatte und irgendwer dem anderen den Koffer dann weggenommen hat. Und weil der Komplize jetzt den Koffer mit dem Diebesgut, das war der Koffer, den Reger nicht tragen durfte, hat, muss Dick jetzt unbedingt da bleiben, damit er wenigstens von der Diebesbeute noch diesen Diamanten findet. Wie sie jetzt darauf kommen, dass im Koffer noch viel mehr Diebesgut ist, war mir jetzt damals nicht ganz klar. Trixi hat jetzt einen Plan, wie sie Dick überführen will, kann den aber an diesem Tag noch nicht ausführen, denn die Kinder haben sich entschlossen, Samstagabend ins Kino zu gehen. Und weil der Diamant sehr gut versteckt ist, er ist ja im Nähkorb und bei diesem Verstecken hat sie ja niemand belauscht, wie sie wissen, denken sie, dass der Diamant gut aufgehoben ist und gehen alle ins Kino.
In der nächsten Szene sind wir mit Trixi und Brigitte vor dem Kino. Klaus und Martin sind offenbar schon vorausgegangen und sitzen schon im Kinosaal. Trixi und Brigitte warten noch auf Uli, der nachkommen wollte. Er kommt aber nicht. Was Trixi sehr auffällig findet, denn Uli ist sonst immer pünktlich und dass er heute unpünktlich ist, passt nicht zu ihm, da muss was passiert sein. Trixi versucht jetzt zuerst mit ihm zu telefonieren, sie ruft bei den Villas an, aber es meldet sich keiner. Was ich merkwürdig finde, denn Fräulein Trasch soll ja angeblich noch im Haus sein und sie ist die Haushälterin, zu deren Aufgaben wahrscheinlich auch gehören müsste, das Telefon zu bedienen. Aber wer weiß, wo das Telefon steht und wo Fräulein Trasch ihr Zimmer hat, möglicherweise hört sie das doch nicht.
Ich fand die Geräuschkulisse hier sehr gut. Ich kann mich zwar selbstbewusst nicht mehr daran erinnern, ob ich mal eine Telefonzelle mit einer Wählscheibe gesehen habe, wie es hier ist. Aber der ganze Hall, die ganzen Geräusche klingen recht metallisch und genau so klang auch immer die Telefonzelle bei uns an der Kirche.
Das stimmt, ich sehe richtig so einen dicken, schweren, metallenen Hörer vor mir, den man von der Gabel nimmt. Dieses Geräusch ist wirklich authentisch. Nachdem Trixi nun also Uli auch telefonisch nicht erreichen kann, hat sie ein sehr mulmiges Gefühl und möchte mit dem Taxi zurückfahren. Und aus dramaturgischen Gründen will sie das natürlich alleine machen und Brigitte muss in der Stadt bleiben. Dazu muss eine hanebüchene Ausrede herhalten, dass nämlich angeblich Brigitte einen Tom Delaney fragen soll, ob er nicht Chauffeur werden will. Die Villas scheinen mit Dick, der gerade mal seit 2 Tagen für sie arbeitet, schon unzufrieden zu sein und weiter nach einem anderen Chauffeur zu suchen. Trixie fährt also alleine mit dem Taxi zurück Richtung Haus Villa.
Wir erfahren hier, dass die Taxifahrt 4,60 Mark kostet. Also in der damaligen Währung etwas mehr wie 2 Trichter. Trixie kommt an, man hört Fernsehgeräusche, Rega schaut Fernseh. Allerdings ist es kein Fernseh, sondern, wie wir am Anfang gesagt haben, ein Hörspiel. Ich selbst habe es nicht erkannt. Als ich es mir ganz genau angehört habe, konnte ich den ein oder anderen Halbsatz mit aufschreiben. Aber ich hätte zwar die Serie gewusst, aber nicht welches Hörspiel.
Für mich war das auch lange einfach nur Hintergrundgeräusch, bis ich vor nicht allzu langer Zeit das Ganze mir mal mit Kopfhörer angehört habe und ganz genau darauf geachtet habe, was da im Hintergrund passiert und den Namen Terry Kane aufgeschnappt habe. Und da konnte ich mich dran aufhängen. Terry Kane gehört natürlich zu 5 Freunde und 1 Zigeunermädchen. Und nachdem ich das wusste und wusste, wie der Dialog weitergeht, konnte ich ihn tatsächlich verfolgen. Es ist die Szene, in der Julian den Brief von Tante Fanny vorliest, dass die beiden Wissenschaftler Terry Kane und Jeffrey Potter verschwunden sind. Auf verschiedenen Hörspielseiten habe ich jetzt erfahren, dass dieses Phänomen, dass andere Hörspiele im Hintergrund manchmal verwendet werden, gar nicht so selten ist. Es ist aber das erste Mal, dass ich tatsächlich das aktiv erkannt habe und das Hörspiel, das im Hintergrund läuft, auch identifizieren konnte.
Jetzt löst sich so nach und nach die Geschichte auf. Trixie sieht einen Mann mit einer Taschenlampe, wie er auf der Veranda herumschleicht. Die Hunde schlagen nicht an. Und wir wissen ja, dass Dick den Hunden Knochen mitgebracht hat. Da schließt sich also der Kreis. Dick kann sie aber gefangen nehmen. Er hält sie fest, gibt ein kleines Gespräch. Er möchte unbedingt wissen, wo der Diamant ist. Trixie wirft ihm alle möglichen Theorien an den Kopf. Und wir erfahren, dass es sich so zugetragen hat, dass wirklich Dienstagabend Dick mit einem Komplizen eine Autopanne hatte an der Straße. Dann sind die beiden in den Schuppen gegangen, dort haben sie gekämpft. Dabei hat Dick seinen Komplizen niedergeschlagen, er hat den Koffer mit dem Diebesgut mitgenommen und dabei den Diamanten verloren. Dann ging er zum Auto zurück, hat diese Panne doch recht schnell können reparieren, fuhr weg, hat gemerkt, dass er den Diamant verloren hat, kam am nächsten Tag zurück und dann kam die ganze Geschichte mit dem Empfehlungsschreiben und dem Chauffeursjob.
Diese Szene ist eigentlich ein Monolog von Trixie. Der wird immer wieder unterbrochen von einem zunehmend ungeduldiger werdenden Dick, der immer nur wiederholt, wo ist der Stein, wo habt ihr den Diamanten versteckt? Aber Trixie lässt sich in der Entwicklung ihrer Theorien da erstmal nicht stören. Und erst nachdem sie uns haarklein auseinandergesetzt hat, wie dieser ganze Fall entstanden ist und sich entwickelt hat, reißt Dick dann letztendlich doch der Geduldsfaden und er droht ihr: Also wenn du mir jetzt nicht sofort sagst, wo der Diamant ist, dann... Aber wir erfahren nie, was er dann mit Trixie vorgehabt hätte, denn in dem Moment geht die Tür auf und Rega und Uli kommen rein. Rega fordert Dick auf, die Hände hochzunehmen, er scheint eine Waffe dabei zu haben und setzt Dick jetzt fest, das Spiel ist aus. Von Uli erfahren wir, dass Dick ihn gefesselt und im Wald zurückgelassen hat. Und warum hat er das getan? Nun, Uli hat ja zusammen mit den anderen Jungs das Unterschriftenfälschungsexperiment gefunden, hat daraus seine Schlüsse gezogen und hat Dick eine Falle gestellt. Er hat ihn nämlich gefragt, ob er nicht auch findet, dass Herr Weiß mit seinen weißen Haaren wie ein Löwe aussieht. Und Dick hat das bestätigt, war ganz seiner Meinung. Dabei hat Herr Weiß in Wirklichkeit eine Glatze. Und damit war auch Uli klar, Dick hat Herrn Weiß nie getroffen und damit muss das Empfehlungsschreiben gefälscht gewesen sein. Nun hat sich Dick beim Fesseln von Uli allerdings so stümperhaft angestellt, dass Uli sich selbst befreien konnte. Er ist nach Hause gelaufen, hat Rega verständigt, sie haben auch die Polizei schon verständigt, die demnächst eintreffen wird. Und damit ist die kriminelle Karriere von Dick jetzt beendet. Dann kriegen wir noch ein kleines Wrap-up sozusagen durch den Erzähler. Er fasst zusammen, dass Dick und sein Komplize jetzt verhaftet werden. Dick ist ein wohlbekannter Dieb, der schon im ganzen Bundesstaat gesucht wurde. Und dann gibt es keinen klassischen Abschlusslacher, aber zumindest hat der Erzähler bei seinem letzten Satz ein kleines Schmunzeln in der Stimme, als er nämlich nochmal feststellt, dass Dick die ganze Woche über wie besessen nach dem Diamanten gesucht hat Dabei hatte die meiste Zeit Bobby, der die ganze Zeit mit Dick zusammen war, den Stein in der Hosentasche. Und damit endet der Fall.
Damit kommen wir zu unseren Kategorien. Wer war wie fallrelevant? In der Trixie-Belden-Serie ist Trixie ganz eindeutig der Boss. Und auch in diesem Fall hier macht sie im Grunde alles alleine. Sie findet den Diamanten, sie entwirft die verschiedenen Theorien, bewertet die Indizien und die Spuren und sie erkennt auch die Fälschung des Empfehlungsschreibens. In späteren Folgen der Serie sind die Jungs teilweise etwas mehr involviert, aber hier sind sie ganz klare Nebenfiguren. Der einzige, der vielleicht noch erwähnt werden müsste, ist Uli. Uli hat immerhin auch dieses Fälschungsexperiment erkannt und daraufhin Dick nochmal die Falle mit der weißen Mähne von Herrn Weiß gestellt und damit ganz klar verifiziert, dass das Empfehlungsschreiben tatsächlich gefälscht ist. Denn wie wir ja schon rausgearbeitet haben, könnten diese Kohlepapierspuren auch daher rühren, dass einfach mehrere Durchschläge des Empfehlungsschreibens auf einmal getippt wurden.
Welche Verbrechen wurden begangen? Bei Dick und seinem Komplizen Einbruch und Diebstahl, allerdings im Vorfeld, da sind wir nicht dabei. Beide verüben auch Hausfriedensbruch, als sie nachts in dem Pförtnerhäuschen übernachten. Bei Dick selbst kommt noch hinzu Urkundenfälschung, er fälscht ja das Empfehlungsschreiben, Hausfriedensbruch, als er nachts in das Haus der Villas einbricht, Nötigung, als er zum Schluss Trixie festhält und sie zwingen will, ihm zu sagen, wo der Diamant ist, Körperverletzung und Freiheitsberaubung an Uli, als er ihn niederschlägt und fesselt. Und bei Trixie und Brigitte, wie schon im Hörspiel angesprochen, könnte es sich um Beihilfe zu einem Verbrechen, Behinderung der Justiz oder zumindest Fundunterschlagung handeln, wenn sie den Diamanten nicht abgeben.
Welche Fragen sind offen geblieben? Ich weiß auch, nachdem Trixie und Brigitte das mindestens zweimal diskutiert haben, immer noch nicht genau, woher Dicks blaues Auge stammt. Hat er sich wirklich mit seinem Komplizen geprügelt oder ist er bei dem Einbruchsversuch bei Trixie gegen eine Tür gelaufen? Überhaupt bleibt die ganze Vorgeschichte mit Dicks Komplizen und dem Einbruch und woher die Beute stammt, relativ im Dunkeln. Wer jetzt wann welche Beute hat und ob die beiden Komplizen sich prügeln und einer dem anderen Teile der Beute wegnehmen will, kann man nur raten. Für mich bleibt auch dieses ominöse Pförtnerhäuschen ziemlich rätselhaft. Was habe ich mir darunter vorzustellen? Ist es einfach nur eine kleine Kabine, in der ein Pförtner früher mal gearbeitet hat, also vielleicht so groß wie eine Bushaltestelle? Aber dagegen spricht eigentlich, dass die Fußspuren andeuten, dass mehrere Leute dort auf und ab gegangen sind. Und in späteren Folgen wird dieses Pförtnerhäuschen ja zum Clubhaus des Detektivclubs, wo sich mindestens 7 Leute zu Versammlungen treffen. Also ganz so klein kann dieses Häuschen nicht sein. Sollte es vielleicht das Wohnhaus des Pförtners früher gewesen sein? Dann frage ich mich aber, warum es offensichtlich keinen vernünftigen Fußboden hat, sondern nur festgetrampelte Erde, in der man Diamanten vergraben könnte. Was mir auch nicht klar ist, ist, warum Dick so allergisch darauf reagiert, dass Reger seinen Koffer zu seinem Zimmer hochtragen will. Selbst wenn er voll mit Beute ist, wie soll Reger das einfach nur beim Tragen erkennen? Klirrt und klappert das oder ist das Gewicht so ungewöhnlich? Hat er Angst, dass Reger den Koffer fallen lässt und er aufspringt? Also dieses Finger weg, den Koffer trage ich selbst, verstehe ich nicht. Wahrscheinlich soll es einfach nur Dick verdächtig machen. Und außerdem frage ich mich noch, ob der Originalbrief von Herrn Weiß, den Dick aus dem Briefkasten gefischt hat, um aufgrund dieser Vorlage sein Empfehlungsschreiben zu fälschen, ist dieser Brief eigentlich jemals angekommen oder hat Dick ihn verschwinden lassen? Und würde es Herrn Villa auffallen, dass dieser Brief nicht ankommt, wenn er ihn erwartet hat?
Was ich mich noch gefragt habe ist, wenn Dick und sein Komplize einen ganzen Koffer mit Diebesbeute haben, warum Dick denn dann überhaupt diesen komplizierten Plan macht, den Diamanten auch noch bekommen zu wollen? Denn er hat ja seinen Komplizen niedergeschlagen, hat den ganzen Koffer, fährt mit dem Auto schon weg und merkt dann, er hat so einen kleinen Diamanten. Wir erfahren später, es ist ein Diamant etwa so groß wie auf einem Verlobungsring. Und wenn er einen ganzen Koffer mit Diebesgut hat, dann erscheint mir das wertmäßig doch recht gering. Aber vielleicht ist er einfach nur gierig. Was ich mich auch noch gefragt habe ist, Dick muss ja das Empfehlungsschreiben gefälscht haben mit der Schreibmaschine. Jetzt sind wir in den 50ern, er ist ein Dieb, mit seinem Komplizen hauen sie gerade aus New York ab und wollen irgendwo die Diebesbeute verkaufen, die werden nicht einfach eine Schreibmaschine in ihrem Auto haben. Wo konnte er also dann diesen Brief fälschen? Gibt es damals ein Pendant zu einem Internetcafé, also quasi ein Schreibmaschinencafé? Bevor wir zum Fazit kommen, noch einen kleinen Medienvergleich. Wir haben uns hier ja auf das Europa-Hörspiel konzentriert, da du das aus der Kindheit kanntest. Ich habe auch noch das Buch gelesen und muss sagen, dass das Buch, was die Personenauswahl angeht, eine recht andere Darstellung hat. Die Jungs spielen eine viel größere Rolle im Buch. Sie erfahren auch viel früher von den Diamanten und sind auch aktiv bei vielen Dingen dabei. Im Buch passiert meines Erachtens auch mehr Handlung. Es wird zwar auch viel theorisiert, aber es passiert viel. Im Europa-Hörspiel ist der Fokus ganz klar auf Trixie Belden und auf der Erstellung von Theorien. Das Schneider-Ton-Hörspiel ist nun wiederum sehr nah am Schneider-Buch, was auch Sinn macht. Dann muss man das Skript nicht besonders aufwendig umschreiben. Auch da haben die Jungs eine größere Rolle. Mir gefällt die Geräuschkulisse im Schneider-Ton-Hörspiel sehr gut. Das sind sehr viele kleine Geräusche, ein Kassettenrekorder. Später sind wir dabei im Kino wirklich beim Film. Und da wird auch erklärt, dass Brigitte gar nicht da bleiben muss, um irgendeinen Chauffeur möglicherweise neu anzustellen, sondern sie soll einfach da bleiben, während Trixie wegfährt und den Jungs, die da sind und die schon im Kino sind, sagen, wo Trixie hinfährt. Das macht dann auch mehr Sinn. Was aber ganz ein nettes Detail ist im Schneider-Ton-Hörspiel, wir bekommen da keine 5 Freunde und ein Zigeunermädchen und die Szene zum Schluss, da bekommen wir auch kein Fernsehgeräusch. Dabei gibt es aber eine andere Szene mit Trixie und Brigitte, wie sie im Zimmer sind und eine Kassette hören, und zwar eine Bille- und Zottel-Kassette von Schneider-Ton. Das fand ich ganz interessant, dass 2 Verlage bei demselben Hörspiel auch diese Idee hatten, wir bauen ein anderes ein. 2 Sprecher kannte ich von dem Schneider-Ton-Hörspiel und zu denen habe ich jetzt eine Beziehung in meiner Kindheit. Zum einen Captain Blitz, der den Uli spricht, und Klößchen aus TKKG, der den Klaus spricht.
Kommen wir nun zum Fazit. Trixie Belden löst das Rätsel ist immer noch eine meiner Lieblingsfolgen aus dieser Serie. Man darf zwar die Spurenlage nicht allzu genau durchdenken, also Trixies Theorien wurzeln jetzt nicht unbedingt nur in der Spurenlage, sondern ihre Fantasie schießt halt auch manchmal ins Kraut. Sie baut sich einfach was zusammen, was die Spuren zwar erklärt, aber wie du ja auch schon gesagt hast, die Spuren lassen nicht nur diesen Schluss zu. Insofern ist es für mich eher eine Abenteuerfolge, wo man einfach mitgeht, als dass es ein Mitratefall ist, wo man selber auf die Lösung kommen könnte. Denn die Lösung fällt am Ende doch relativ stark vom Himmel. Also Autopanne an der Bundesstraße, darauf hat im ganzen Hörspiel eigentlich nichts hingedeutet und Trixie sagt das dick am Ende so auf den Kopf zu, als ob das eine Tatsache wäre. Ich muss dir recht geben, nachdem ich das Schneider-Ton-Hörspiel mir einmal angehört habe, scheint es mir logischer aufgebaut zu sein. Jedenfalls sind viele der Logiklücken, über die ich im Europa-Hörspiel gestolpert sind, im Schneider-Ton-Hörspiel erklärt. Es kann allerdings sein, dass sich da andere Logiklücken auftun, wenn man sich tiefergehend damit beschäftigen würde, was ich jetzt nicht getan habe. Trotzdem ist es einfach so, dass ich zu dem Europa-Hörspiel eine nostalgische Verbindung habe und deshalb gefällt mir diese Version immer noch besser. Ich bleibe also dabei, für mich, für dieses Hörspiel, Daumen hoch.
Mein Fazit. Ich kannte die Serie vorher ja nicht. Ich finde jetzt die Hinweise im Europa-Hörspiel gar nicht so schlecht, darauf, wer es war und warum. Man kann, wie ich finde, doch in gewisser Weise ein bisschen mitraten. Und die ganze Geschichte mit dem Diamant, wo er ist, wer es war, Dick wird immer verdächtiger. Das ist recht gut gestreut. Und in gewisser Weise kann man dem Fall dann dadurch folgen. Aber ich gebe dir recht, die ganze Sache mit der Autopanne, das kommt aus heiterem Himmel. Für mich ist die Folge indifferent. Es ist weder gut noch schlecht, weder spannend noch langweilig. Weder möchte ich jetzt alle Folgen Trixie Belden sofort hören, noch werde ich die Serie in die Ecke werfen und nie wieder angucken. Insofern ist das für mich daumenneutral. Mir persönlich, weil ich ja keine Bindung zu dem Europa-Hörspiel habe, hat jetzt die Schneider-Ton-Version besser gefallen, aber das liegt einfach nur daran, dass ich dort 2 Sprecher von meiner Kindheit her kenne. Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. Im nächsten Monat werden wir 2 recht kurze Hörspiele besprechen. Gestartet wird mit der Serie Hanni und Nanni. In dieser Episode müssen die Lehrerinnen erstmal korrekte Tischmanieren erlernen. Bis in 4 Wochen.